Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir haben drei Themen. Zürcher Wahlen, die in einem Monat werden stattfinden. Ukraine-Krieg und Prinz Harry natürlich. Also die Zürcher Wahlen, Kantonsrat und Regierungsrat, Indikator für nationale Wahlen im Herbst heisst es. Aber bis jetzt hat es keine grosse Wahl geworfen, Markus, oder?
Ja gut, das ist ja fast kein Wahlkampf. Es ist ja so ein schlapper Wahlkampf, das ist klar. Und zweitens habe ich das Gefühl, die Umfragen, die kommen da so viel. Immer wieder, jetzt ist Kantonsratswahl, dann Nationalratswahl, die Leute kommen gar nicht mehr raus und man weiss eigentlich langsam, wie soll sein in den nächsten Wahlen. Aber von dem her, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an dem.
Aber gut, also laut Umfragen sind ja alle sieben, die bisher sind, wieder zur Wahl. Gibt es eigentlich eine klare Sache, die werden alle gewählt. Eine Ausnahme, das ist Silvia Stein, aber reden wir zuerst noch über Mario Fehr. Er ist ja parteilos und soll am meisten Stimmen bekommen. Das heisst, er kommt Stimmen von links und von rechts. Und ist das ein Zeichen für einen profilierten Politiker, Markus?
Ja, ich finde, das ist ein eindeutiges Zeichen für einen profilierten Politiker. Weil er hat gegen grossen Widerstand in der eigenen Partei hat er eine Politik gemacht, wo halt auch sehr viele vernünftige Leute auf der bürgerlichen Seite gefallen haben. Das finde, da hat er sehr viel Stehvermögen gezeigt. Und es zeigt auch ein bisschen, dass ein Sozialdemokrat, der in die Mitte rückt, Elmar Ledergerber, ist ähnlich gewesen, dass die unglaublich Punkte im Kanton Zürich. Das zeigt mir, dass der Kurs von der SP, sowohl SP Zürich als auch Schweizer SP, völlig daneben ist. Sie werden keinen Erfolg haben mit dem Linkskurs.
Gut, es gibt ja bereits Komitee eben von links bis rechts. Du bist ein Komitee. Als Journalist Komme ich nicht mehr raus. Wie willst du denn du noch über das berichten, wenn du in so einem Komitee bist? Also ich bin weder in einer Partei noch in einem Komitee, weil ich möglichst neutral können so eine Sachlage anschauen kann.
Ja gut, erstens bist du alles andere als neutral. Du hast auch die starken Meinungen und das ist ja auch gut. Das ist ja der Witz,
dass aber
du
ich habe keine Loyalität,
ich habe auch keine Loyalität, das beachten. Wenn ich Mario Fehr sage, du hast etwas falsch gemacht, dann passiert mir nichts. Ich werde nicht entlohnt, ich muss natürlich
aber machst du es dann einfach nicht?
Keine Rolle.
Machst
du es dann einfach? Nein, okay. Ich kritisiere, obwohl ich dich gerne habe.
Ja, aber also, du bist nicht in meinem Komitee.
Ich würde auch dieses Komitee.
Ja, das habe ich befürchtet.
Wenn es nicht für PDA ist, dann nicht.
Okay. Also, aber in der Situation, in der er jetzt ist, kann er da das ruhig anschauen. Anders als Silvia Steiner, Platz 7, Bildungsdirektorin, gleich auf Priska Seiler, Graf SP. Man muss sagen, Silvia Steiner ist ja sehr hart kritisiert worden in der Corona-Zeit, hat zu wenig gemacht, war meistens nicht präsent gewesen. Das Bildungswesen im Kanton Zürich ist in einer grossen Krise, fataler Lehrermangel. Da kommen jetzt Leute rein ohne Ausbildung, damit man überhaupt jemanden hat, wo man vor der Klasse kann anstellen, ist also eine Abwertung vom Berufsbild und das integrative Schulsystem scheint gescheitert zu sein. Viele Lehrer können, sie kommen nicht mehr aus in diesen Klassen, wenn zwei, drei dort sind, die also Terror machen, dann wird eine ganze Klasse eigentlich zur Sau gemacht, Entschuldigung das. Und die Silvia Steiner will an dem festhalten und die meisten sagen, also gibt es auch eine Umfrage, dass das System gescheitert ist, aber sie halten an dem fest.
Ja, gut, das steht nicht allein. Ich glaube, die ganzen Bildungsreformen der letzten Jahre, nicht nur im Kanton Zürich, sind alle falsch gewesen. Oder die meisten sind falsch gewesen. Man hat eigentlich ein Bildungssystem, das sehr gut war. Nicht gerade ruiniert, aber doch sehr stark geschwächt. Silvia Steiner ist nicht eine starke Politikerin in dieser Hinsicht. Sie hat nicht irgendwann mit dem Kurswechsel gemacht. Ist alles enttäuschend. Und wäre die Mehrheitsverhältnis anders, würde ich sie nicht mehr wählen. Jetzt werde ich sie trotzdem wählen, weil ich auf keinen Fall eine linke Mehrheit im Regierungsrat. Das gäbe es. Besser gesagt, Mario Fehr, wo wir vorher darüber geredet hätten, hätte nachher so eine unglaublich starke Stellung. Das würde ich eigentlich nicht. Er wäre noch ein Zünglein an der Waage. Das geht nicht. Silvia Steiner muss man leider unbedingt wählen aus einer bürgerlichen Sicht. Die Linken könnten das anders machen. Aber
Bildungsreformen sind nicht gut gewesen. Und ich meine, es hat eigentlich angefangen mit ihrem Parteikollegen Ernst Buschor. Der ist meiner Meinung nach einer der grössten Verantwortlichen für eine Bildungsmisere, die immer grösser wird.
Gut, also ich werde sie nicht wählen. Ich glaube wirklich, und ich habe da ziemlich viel Einblick in das ganze System aus meinem Umfeld, wo Leute dort sowohl in der PA wie in der Schulklasse drin sind, merkt man, da läuft vieles schief. Und da braucht es meiner Meinung nach einen neuen Wind. Die FDP bringt ja neue Kandidaten bei den Grünenfeldern. Er scheint chancenlos zu sein, gemäss Umfragen. Er ist ja eigentlich auf der gleichen Position wie du. Weniger Staat, weniger Steuern, grosse Kampagne. Was ist denn los mit dem Grünenfelder?
Der erste Unterschied ist, dass ich eben nicht zum Regierungsrat antrete, weil ich würde auch nicht gewählt werden.
Aber bist du im Komitee mindestens? Du als nomineller Freisinniger?
Peter Grünenfelder würde ich nicht ins Komitee gehen. Ich finde, Peter Grünenfelder ist erstens viel zu abstrakt und abzugehoben. Das ist der Grund, warum er beim Wählern nicht ankommt. Er hat durchaus zum grossen Teil vernünftige Ansichten, liberale Ansichten, hat aber auch Ansichten, die einfach so weltfremd sind. Vor allem für jemanden, der selber Staatsschreiber war im Kanton Aargau, selber auch gar nicht in der Wirtschaft geschafft hat und jetzt so tut, als wäre er der absolute Wirtschaftsvertreter, ist auch ein bisschen komisch. Nein, aber er weiß es selber aus dem Kanton Aargau, dass viele Sachen von dem, was er jetzt hier vertritt, einfach völlig weltfremd sind. Und das Zweite, was mich natürlich stört, ist, er ist bekannt als unglaublich europhil. Das passt mir auch nicht. Ich glaube, die FDP Zürich hat vollkommen den falschen Kandidat gewählt. Sie sind ein bisschen selber schuld. Und zwar eben, ich sage es noch einmal, weniger noch, aus inhaltlichen Gründen, sondern vom Typ her. Das ist kein Politiker, der kommt nicht an bei den Leuten, der kann mit den normalen Leuten nicht reden, der ist viel zu gescheit, der redet viel zu gescheit, der redet viel zu abstrakt.
Wir brauchen viel Dumme, gell? Das ist eben der SVP.
Wir brauchen Leute wie der Roger Schawinski oder der Markus Somm, die auch normalen Leute können erklären, warum das Schweiz ein grosses Land ist.
Genau, ein grosses und erfolgreiches Land. Prognosen für Kantonsrat deuten darauf hin, dass es ein Spat geben könnte zwischen links und rechts. Aber grosse Verschiebungen gibt es dort, glaube ich, nicht. Und das ist auch ein Hinblick auf die Nationalratswahlen schon ein Zeichen, das zeigt, dass eben wahrscheinlich doch nicht viel passieren wird, oder? Politisch.
Bin ich nicht sicher. Ich habe das Gefühl, die Umfragen sind noch recht unsicher. Ich bin bei Silvia Steiner übrigens ziemlich überzeugt, dass sie es nachher schon schafft, weil die Bürgerlichen haben es noch nicht so richtig gemerkt, wie wichtig das ist. Das scheint und zeigt der Kantonsrat, nein, ich glaube, dass die SP und die Grünen mehr werden verlieren. Und vielleicht die GLP auch mehr wird zulegen. Bin da nicht ganz sicher.
Okay, reden wir über den Ukraine-Krieg. Wir reden jetzt ja fast seit einem Jahr schon leider über das Thema. Und wir haben eigentlich eine ähnliche Haltung von Anfang an mit einer einzigen wichtigen Ausnahme. Joe Biden. Meiner Meinung nach entscheidend ist seine Position. Ohne ihn wäre Amerika in einer anderen Lage. Die Ukraine wäre verloren gewesen, wenn man ihnen nicht von Anfang an geholfen hätte. Wenn jetzt der Donald Trump, der ja America First als Politik gemacht hat, und die isolationistische Politik, die Amerika immer eigentlich gehabt hat, oder die stark war in Amerika im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, weitergeführt hätte, wo man dann viel später eingegriffen hat, da hat man von allem Anfang an eingegriffen. Und das ist eine grosse Leistung, die historisch dann sicher wird richtig bewertet werden, vielleicht sogar später mal von einem Herrn Markus Somm.
Ja gut, eben, du sagst es völlig richtig, ich bin der Historiker. Ich tue nachher abschließend beurteilen, nicht du. Nein, ich glaube grundsätzlich ist klar, Joe Biden ist Präsident und deshalb ist er formell, ist er verantwortlich für die Politik von Amerika.
Und
die Politik finde ich gut, das ist richtig. Und dort ist er sicher natürlich nicht allein, das ist das Pentagon letztlich, wo da auch alte Pläne aus der Schublade genommen hat. Die Unterstützung von der Ukraine hat angefangen 2014, schon unter dem Obama eigentlich, schon ein längeres Thema. Was aber ganz wichtig ist, du hast den Trump erwähnt. Erstens haben wir keine Ahnung, wie der Trump reagiert hätte. Ich weiss es nicht. Und zweitens ist es einfach so, das hörst du nicht gern. Ich bin ziemlich sicher, der Putin hätte nicht angegriffen. Wäre der Trump noch Präsident gewesen? Übrigens hätte er auch nicht angegriffen, wenn Angela Merkel noch Kanzlerin gewesen ist. Das Timing ist kein Zufall gewesen. Der Putin hat gemeint, der Joe Biden sei schwach. Er hat im Afghanistan-Krieg gezeigt, dass er totales Chaos anrichten kann. Der Joe Biden, jetzt sage ich etwas für dich. Der Joe Biden hat wieder erwartet, sehr gut reagiert, richtig reagiert und trotzdem bleibt er natürlich ein schlechter Politiker.
Also, what if, wo ein schlechter Politiker was richtig macht, was ist das für ein Widerspruch? Also, der Bolton, nein. Sein ehemaliger Sicherheitsberater, hat gesagt, der ist ganz nahe beim Trump. Der Trump hätte in der zweiten Amtszeit, wenn es so eine gegeben hätte, wäre aus der NATO austreten, auf das hätte der Putin gewartet und darum sehr viel später. Aber reden wir nicht über
Wort. John Bolton, nein, aber John Bolton kann man auch nicht ganz ernst.
Ja, du hast ihn jahrelang ernst genommen.
Eigentlich, er ist doch so gut gewesen, aber wenn du im Büro wärst, ein Präsident, und der Präsident hat nachher dann auch Blödsinn über dich gesagt, das stimmt. Aber es ist einfach klar, John Bolton ist nicht glaubwürdig. Und zweitens ist er einfach immer ein Interventionist gewesen. Und von dem her, ja, also wenn ich mich nicht sehr ernst.
Also gut, reden wir doch über die aktuelle Situation. Es ist eine Art neue Politik. Atomwaffen sind immer die Basis vom Gleichgewicht. Gewicht erschreckend, Sicherung vom Frieden und jetzt werden Atomwaffen eingesetzt als Drohung, um einen konventionellen Krieg anzusetzen, was der Putin gemacht hat und um die NATO zurückzuhalten. Und man hat sich jetzt lange von dem beeindrucken lassen, von dieser Drohung und langsam merkt man, hallo, wir müssen noch doch etwas mehr machen und es ist Bewegung in die ganze Geschichte hineingekommen. Die Polen sind jetzt die Ersten gewesen, die gesagt haben, ausgerechnet Polen, wir schicken Kampfpanzer, deutsche Kampfpanzer, Leopard 2, es kommen andere Länder. Der Finnland ist im Gespräch, die Franzosen schicken ihre AMX-Panzer, die Engländer schicken das, dann auch noch die Deutschen werden wahrscheinlich dann kommen, wie Olaf Scholz hat gesagt, wir machen keinen Alleingang. Jetzt wäre es kein Alleingang mehr. Und das Erstaunlichste am Ganzen, Markus, es sind genau die grünen Politiker in Deutschland, Habeck und Baerbock, die das fordern, die wollen, dass jetzt endlich die deutschen Panzer kommen, damit der Krieg in die richtige Richtung geht.
Genau, das ist der einzige Grund, warum die deutschen Grünen besser sind als die Schweizer Grünen. Die Schweizer Grünen sind völlige lächerliche Pazifisten und kommen nie aus dem Pazifistenloch raus. Sie haben da immer die falsche Meinung gehabt seit 30 Jahren.
Sie leben auch in einem anderen Land, muss man noch
praktisch
sagen.
Nein, die praktisch in allen Fragen. Es gibt keine Partei, die sich mehr irrt als die Grünen. Aber in Deutschland hast du recht. Das ist die SPD, die die ganze Zeit bremst. Das ist der Olaf Scholz, der sich nicht durchsetzen will. Mir hat ein guter Freund, der sehr nahe ist bei der Regierung, gesagt, der Olaf Scholz ist wirklich so, wenn du sagst, du musst Panzer liefern, dann macht er es gerade extra nicht. Er ist ein wahnsinnig sturer, rechthaberischer, super arroganter Typ. Und das ist ein Problem. Aber ich bin auch deiner Meinung, die Panzer werden sehr, sehr bald geliefert werden. Wegen der Atombombe wollte ich noch sagen, ich glaube nicht, dass die Amerikaner wirklich damit gerechnet haben, dass der Putin angreift mit Atomwaffen. Ich glaube wirklich, dass die Amerikaner auf Backchannels es so klar gemacht haben, dem Putin, was das heissen für ihn, dass der Putin die Atomwaffen einfach nicht einsetzt.
Ja, aber
also
Moment.
Aber Amerikaner haben da viel gewirkt.
Aber klar, aber sie haben zum Beispiel bei diesen HIMARS haben sie nicht die ganz starke Munition geliefert, die 500 Kilometer weit geht. Sie haben auch noch keine Panzer geliefert, die Abrams sind noch nicht gekommen, etc. Es wird Stückchen um Stückchen kommen sie jetzt dort hin, weil im Hintergrund ist immer doch eben die Atomdrohung, offenbar ist die mehr im Hintergrund geraten. Und jetzt wollen wir schauen, was passiert. Wie siehst denn du, wie optimistisch bist du, dass der Krieg in diesem Jahr beendet wird, und zwar zugunsten von der Ukraine?
Ich bin nicht optimistisch. Es ist sehr kritisch jetzt. Und die Panzerdebatte zeigt das jetzt. Oder? Also wenn das nicht bald kommt mit den Panzern, zurzeit ist die Ukraine wieder eher unter Druck. Die Russen haben meiner Meinung nach jetzt wieder Erfolg gehabt.
Nein.
Auch wenn es mal mich dunkelt. Also ich sage eigentlich, für mich, ich bin nicht so optimistisch wie vielleicht du. Ich finde, es ist kritisch. Der Westen muss unbedingt viel mehr machen. Und habe noch mal etwas wollen sagen. Ich glaube nicht, dass man die Offensivwaffen nicht geliefert hat wegen der Atomangst, sondern man hat natürlich schon wollen schauen, dass man mit Russland nachher irgendwann schon noch ins Gespräch kommt. Man hat Angst, dass die Ukraine dann auch übertreibt und dann in Russland anfängt angreifen und ins russische Territorium vorstoßt. Und dort hat man dann noch ein neues Problem. Das, ich glaube, das ist ja wieder Grund.
Ich glaube nicht. Das ist das andere gewesen. Man will keinen direkten Konflikt NATO gegen Russland. Man will wieder die Grenze von 1991 von der Ukraine wiederherstellen, inklusive der Krim. Das ist, glaube ich, das deklarierte Ziel. Und wenn wir schauen, wie man das noch.
Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch
Reden wir zum Schluss noch über den Prinz Harry. Der Prinz Harry hat jetzt eine Biografie rausgegeben und einen Titel, einen super Titel, The Spare, der Ersatzmann. Das ist schon im Titel das Drama von seinem Leben, als Nummer zwei hinter seinem Bruder. Also ist er unwichtig, also muss er sich jetzt extrem wichtig machen. Hast du das auch ein bisschen verfolgt, was da läuft?
Ja, das ist eines von den ganz wichtigen Themen in der Familie Sohn, weil wir haben sehr viel, ich gebe zu, es sind vor allem Töchter, die sich sehr interessieren für Royalty und unglaublich parteiisch sind. Also Meghan Markle ist bei uns eine von den Frauen, die am meisten unterdürren muss. Hat sich auch nicht geändert, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde, es wird immer absurder. Also der Prinz Harry, der irgendwo ist der wahnsinnig. Also meine, wenn du, ich habe jetzt mal geschaut, was der geschrieben hat in dem Buch, der spinnt, was der ausbreitet. Und gleichzeitig behauptet er, es störe ihn wahnsinnig, dass man immer in seine Privatsphäre eindringt. Da muss ich sagen, hat der Mann noch alle Tassen im Schrank? Was ist mit dem los?
Also gut, jetzt ist er definitiv im Zentrum. Das Bear ist jetzt im Zentrum, ein Tell-All-Book mit zum Teil überraschend Details, wie du gesagt hast, aus dem Innenleben vom Königshaus. Verkauft sich sensationell gegen 2 Millionen Bücher in weniger als einer Woche. Markus, das ist mehr als du und ich zusammen im ganzen Leben.
Ja gut, aber wir sind schon sehr nahe gekommen. Also wenn wir jetzt mal schauen. Nein, ich finde, das ist wahnsinnig. Und da bin ich das Einzige, wo ich wirklich muss sagen, Prinz Harry, Respekt. Also solche Auflagen so schnell verkaufen, das ist wahnsinnig. Aber es sind zwei Sachen, finde ich interessant. Eben erstens, gut, der Spanal Royalty zieht unglaublich. Aber was ich auch wahnsinnig finde, ist der Voyeurismus, den er bedienen kann, oder? Dass die Leute das eigentlich ertragen. Ich meine, ich finde es wirklich peinlich. Ich kann das gar nicht lesen. Ich habe jetzt auch einen Ausschnitt gelesen, aber nee, ich kann es gar nicht lesen, weil es ist irgendwie, es tut einem immer ein bisschen leid. Ich muss ehrlich sagen, der tut mir langsam leid. Was der alles erzählt, aus seinem Innenleben, aus dem Privatleben von der Familie und auch auf eine Art, wo du weißt, hey, die können sich nie mehr versöhnen. Der arme Mann wird ganz allein und einsam sterben, wenn Meghan Markle ihn dann auch noch verloren hat. Also ich muss sagen, der spinnt.
Gut, er setzt alles auf eine Karte. Das Buch ist bewusst skandalisierend gemacht. Er hat einen fantastischen Ghostwriter, muss man noch sagen. Sehr bildhafte Sprache. Und der hat alles rausgekützelt. Und hat damit auch den Vertrag, den er mit Penguin hat, offenbar erfüllt. 30 Millionen kassierte Daten, 92 Millionen von Netflix für die Serie. Dann hat er noch das Erbe von der Diana, das sind auch noch 9 Millionen. Es geht also nicht allein um den Lebenshalt zu finanzieren, wie es so gesagt hat, sondern es geht um richtig abzukassieren. Und das mit der eigenen süffigen Familiengeschichte, wie du erzählt hast. Und das ist jetzt eigentlich dann bald mal durch. Ich habe die Fernsehinterviews gesehen. Die sind dann eher langweilig und redundant. Und wenn er da erzählt, wie er gelitten hat beim Tod von seiner Mutter, das kann man alles nachvollziehen und das ist auch eindrücklich. Aber es wirkt dann ein bisschen hohl, wenn er sagt, ich habe 25 Afghanen getötet und das sind für mich nur Schachfiguren, keine Menschen und hat damit überhaupt keine Empathie gezeigt. Dort hat es bei mir einfach abgestellt.
Ich glaube auch, aber er selber wird es nicht merken. Ich glaube, es hört nicht mehr auf. Weil eben, er muss ja wieder einen neuen Vertrag erfüllen. Er muss noch mal mehr Geld haben. Ich habe das Gefühl, dass die Beträge, die sind irrsinnig hoch, aber der hat einen Lebensstil und einen Aufwand. Auch der ganze PR-Apparat, den die beiden jetzt betreiben, das Geld ist bald wieder weg. Also, sie werden meiner Meinung nach immer mehr müssen die Hosen runterlassen, immer mehr skandalisieren, immer schlimmer. Und sie kommen nicht mehr aus dem aus.
Nein, ich glaube, es ist ausverzählt. Also ihr Skandal, den sie ja bringen, sind zwei Sachen. Erstens mal, die britische Boulevardpresse, die ist wirklich extrem. Die ist brutal und die kennt gar nicht. Und es gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt keine so extreme Boulevardpresse. Und dann natürlich die Intrige der Familie, dass man hinten nur Sachen gesteckt hat, um von der eigenen Geschichte abzulenken, hat man das angetan. Ich glaube aber, es ist jetzt dann ausverzählt. Es ist natürlich gut, was jetzt rausgekommen ist für die Serie «The Crown». Ich interessiere mich eigentlich sonst nicht für die Royals, aber The Crown, das ist so eindrücklich, so gut, so grossartig, wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Staffeln mehr geben. Und das hat eben im Zusammenhang jetzt eben mit dem Material, das der Harry geliefert hat, wirklich noch viel Stoff rum. Also, ich will auch sagen, meine Sympathie für Harry und Meghan war am Anfang grösser gewesen, jetzt weniger. Jetzt wirkt das für mich weinerlich, wehleidig und unglaublich gaugierig.
Absolut. Und es ist eigentlich auch absurd, dass jemand, der die ganze Zeit so hochmoralisch rumtut, und eben, sie tun sich auch eben für Klimaschutz interessieren, sie tun sich auch sonst überall für alles Gute auf der Welt einsetzen, und dass die selber so geldgierig sind auf eine Art, die fast nicht mehr normal ist. auch für einen Aristokrat wie der Prince Harry nur noch peinlich, obwohl ich mir keine Illusionen mache. Aristokraten sind genauso Menschen wie wir auch. Also, aber es ist so unglaublich peinlich.
Und redest du so am Familientisch? Deine Töchter sind offenbar auf die Meghan Sau, habe ich jetzt gehört. Die provozieren. Die provozieren offenbar die Frauen auch. Sie ist ein Filmstar, ein Fernsehstar, muss man sagen. Ist sie gewesen, sie ist eine Persönlichkeit. Und sie steht da an. Und ist nicht nur so wie die Kate, die einfach nur schön in die Kamera hineinschaut, sondern ist eine echte Persönlichkeit. Dass die so viele negative Reaktionen auslösen, das überrascht mich dann. Dass man das Gefühl hat, sie hat den manipuliert von hinten durch. Und sie ist am Ruder und er ist eigentlich nur eine Schachfigur in ihren Händen.
Gut, es ist ein Klischee, aber ich glaube, in dem Fall stimmt es eben. Es ist offensichtlich und es ist eine alte Figur, oder? Das ist Lady Macbeth, das ist so eine alte Figur von der Weltliteratur, wo es eben immer wieder gegeben hat, Frauen, die unglaublichen Einfluss haben auf ihre Ehemänner. Also die meisten Frauen haben so wahnsinnigen Einfluss auf die Ehemänner, aber es gibt dann die bösen Frauen. Und Meghan Markle, finde ich, ist wirklich eine mähliche Figur, oder? Das ist wirklich so ein bisschen, ja, wie auch die Prinzessin, oder wie hat die geheißen, die Königin, da beim Schneewittli. Es ist ein bisschen der Typus, der Typus von der bösen Frau.
Sie ist aber auch grausam dran in der Boulevardpresse. Grausam dran.
Ja, aber alles zuerst nicht. Zuerst sind die total gut dran.
Ja.
Und erst, was blöd da haben, haben langsam die Journalisten gefunden, das ist ein bisschen eine problematische Figur. Ja. Auch das finde ich wehleidig. Ich meine, Roger, und du weißt es auch, also wer so einen Job annimmt, wie Meghan Markle, und ich meine, sie war Schauspielerin, sie war in Hollywood, sie kommt aus Amerika, sie hat genau gewusst, auf was sie sich einlässt. Und nachher geht brüllen. Nein, also das finde ich ganz ehrlich, das finde ich nochmal. Es ist ja genau, das ist ja der Punkt der beiden. Sie sind verlogen auf eine Art, wo man das Gefühl hat, da kann man ja gar nicht mehr übertreffen.
Aber es ist ein Umfeld, das unglaublich kompliziert ist. Und wenn man weiss, wie die letzten Jahre von der Diana verlaufen sind, wie die Paparazzi sie gejagt haben bis in den Tod rein, das ist also schon noch etwas, was man nicht so leicht nachvollziehen kann.
Aber dann könntest du ja völlig zurückziehen. Ich meine, Meghan Markle und der Prince Harry, die haben genug Geld, die können irgendwo in Alaska die schöne Blockhütte bauen und dort einfach leben in Ruhe. Das wollen die ja gar nicht. Sie sind ja absolut Publicity geil. Und das war auch Meghan Markle gewesen von Anfang an. Und wenn du nachher dich beklagen, dass du in der Öffentlichkeit bist und dann halt auch kritisiert wirst, dann finde ich, muss ich sagen, hey, hallo.
Gut, also das ist wieder so eine extreme Haltung von dir. Sie hat vor allem am Anfang gewusst, sie ist in der Öffentlichkeit. Ganz zurückziehen haben sie sich nicht können. Dann ist sie also eine Amerikanerin gewesen, sie ist geschieden gewesen, sie ist eine, die auch schwarze Vorfahren hatte, etc. Eine richtige Provokation, auf die sich natürlich die Boulevardmedien gestürzt haben und sich an ihr haben können abarbeiten, weil sie eben kein Huscheli war. Also es hat verschiedene Seiten.
Nein, das stimmt doch alles nicht.
Hören wir auf.
Das stimmt doch nicht. Also, das stimmt doch alles.
Wir reden sonst
Nein, ich meine, Gottverdammt, sie muss den Mann nicht heiraten. Und während der Prinz heiratet und nachher sagt ich den ganzen erstaunt, dass es da ein bisschen andere Regeln gibt, das entschuldigt. Und dem kannst du nicht helfen.
Also gut, ich glaube, man kann sich das theoretisch wirklich nicht vorstellen, wenn man solche Sachen erlebt und solche Lügen und Übertreibungen dann immer wieder liest, die wirklich an die Substanz gehen. Aber gut, aber du bist ja einer, der das noch gar nie erlebt hat und kannst das auch nicht nachvollziehen.
Ich habe schon kritisiert.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.